Herzlich willkommen zur 505. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns heute ganz in den Südwesten von Europa zurückgezogen und sind in Porto. Dort besprechen wir für euch gleichnamigen Film. Mit mir, der Professor, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Und die Studentin, ich habe jetzt nicht ewige gesagt, die Studentin, das ist Claudia Nördinger.
Ah, hallo.
Hallo.
Und ja, ich bin Französin. Und der einsame junge Mann ist Stefan Giesbert.
Hallo, ich bin so einsam. Und ich schalte unsere Sendung jetzt live.
Das hättest du nicht sagen sollen.
Achso,
mein Fehler. Ich hab dir extra hinten rumgeschickt.
Herzlich willkommen zur 505. Wir haben eine vollgepackte Sendung. Ich habe 6 Filme, einen durchgestrichen und dann noch ein bisschen Gossip.
Ja, und das ja auch nur, weil wir einen Teil der Filme schon auf die nächste Woche geschoben haben.
Genau, ein paar haben wir einfach gestrichen, weil sie so unfassbar schlecht werden. Schaut euch auf keinen Fall The Saint an auf Netflix, auch wenn der sich vielleicht ganz cool anliest. Er ist wirklich richtig scheiße. Das ist alles, was ich zu dem Film sagen möchte. Ich habe der währenddessen gebügelt, deswegen habe ich dann noch die letzten 10 Minuten, als ich fertig war, weil ich bügel wirklich sehr langsam, habe ich dann auch noch geschaut.
1,5 Stunden? Wie viele Hemden waren das?
Ich glaube, 4 von meinen und 6 Blusen von der Jenny und 2 Hosen.
Okay, dann
also ich bügel auch häufig einen ganzen Film, aber dann bügel ich irgendwie 32 Hemden oder so.
Ja, siehst du, ich bügel sehr langsam.
Tja.
Ja, ich bin jetzt nicht der Bügelkönig.
Bügel immer aber genau, wenn ich ein Hemd brauche, bügel ich ein Hemd. Deshalb.
Ich hasse es zu bügeln, aber der Marc hat Gott sei Dank 10.000 Hemden. Deswegen, er kann ganz schön lange durchhalten, bevor wieder gebügelt werden muss, bevor ich wieder bügeln muss. Oh Gott, Emanzipation um 20 Jahre zurückgeschmissen.
Der mag bügeln nicht?
Nee. Okay. Also, ich glaube, als er noch in seiner WG gewohnt hat, hat er manchmal gebügelt. Ich würde es nicht ganz ausschließen, dass sein Mitbewohner auch manchmal für ihn gebügelt hat.
Er sollte irgendwen dafür bezahlen, also nicht dich, sondern externe Dienstleister.
Ja, ich habe auch so 2 Hemden, die sich so scheiße bügeln lassen, die bringe ich auch immer weg, da habe ich keine Lust zu. Kurz ja nur einen Euro.
Naja, egal, wollen wir mal zu dem Film kommen, weil das gehört eigentlich hinten an die Sendung.
Das stimmt, wir sind jetzt schon beim Gossip.
Plaudern. Okay. Porto, worum geht's?
Ja, ich war wieder in der Arthouse Sneak, da kam der Film Porto, der wirklich dem Namen Arthouse alle Ehre macht. Es ist ein Romantikdrama von einem Regisseur namens Gabe Klinger, den ich jetzt nicht kannte, der auch am Drehbuch mitgearbeitet hat, der ein junger Mann, der so ein bisschen verloren in Porto rumhängt. Und zwar wurde der gespielt von diesem Anton Yelchin, der leider nicht mehr lebt.
Der von seinem Auto überrollt wurde.
Genau. Und der trifft auf eine Französin, die etwas älter ist als er. Also er ist irgendwie Mitte 20 und sie ist Anfang 30. Und die fühlen sich irgendwie sofort zueinander hingezogen und da entspinnt sich dann was. Und letztendlich geht es so ein bisschen darum, einerseits versucht der Film so darzustellen, wie das ist, wenn man mit jemandem auf unerklärliche Weise sofort irgendwie so eine ganz intime Verbindung hat. Und was ich ganz interessant fand zu beobachten ist, wie die dann miteinander reden, weil sie kennen sich ja nicht, aber trotzdem gibt es so eine Vertrautheit und dann finde ich, ist die Unterhaltung immer so ein bisschen zwischen sozusagen Momente großer Wahrhaftigkeit und dann aber auch totalem Bullshit. Also es geht immer so, du hörst so zu und manchmal ist es auch ein bisschen peinlich und manchmal denkst du so, ah, furchtbar, und dann gibt es aber auch so erstaunliche Momente der Begegnung, wo du merkst, dass sie sich halt wirklich verstehen und so. Insofern finde ich, dass der Film was sehr, sehr Schwieriges versucht abzubilden. Mhm. Er ist, wie schon gesagt, also arthausiger geht es eigentlich überhaupt nicht. Es gibt ständig irgendwelche so künstlerischen Einstellungen und Überblendungen und zum Teil auch, wie die Bilder eben so ausgestattet sind und sowas. Also man sieht einfach, dass da jemand wirklich gedacht hat, ich mache Kunst, das ist nicht einfach nur ein Film, das ist
ganz
Film,
bewusst
Kunst und sowas, ja. Und es ist manchmal, dachte ich so, also gerade Porto ist natürlich auch eine sehr, sehr fotogene Stadt, dann gibt's Einstellungen, wo du denkst, oh toll, und dann gibt's so Momente, wo du denkst, okay, jetzt reicht's aber auch, jetzt ist es aber auch in Ordnung, ich habe es ja kapiert, das ist Kunst, 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 und du liebst alle möglichen filmischen Arthouse-Traditionen und das kann man alles sehen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich hatte gelesen, dass der Gabe Klinger auch mal vorher Filmkritiker war. Kann ich mich jetzt irren, aber ich glaube, es war so. Ja, und also das Problem an dem Film ist eben, dass er, finde ich, in alle möglichen Richtungen immer wieder so von dem Interessanten und irgendwie auch was mich anspricht, rüberfällt auf die andere Seite, wo du denkst so, oh nee, da kann ich jetzt nicht mehr mitgehen. Also schießt schon, finde ich, auch immer wieder mit vollen Rohren übers Ziel hinaus. Ich empfinde trotzdem Sympathien dafür, weil ich so das Gefühl habe, also ich mag das ganz gerne, wenn ein Film was probiert und du merkst einfach, es ist nicht alles so total safe und erwartbar und so, sondern es passiert irgendwie was. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das, glaube ich, bei American Hustle oder so auch schon mal versucht habe zu erklären. Und zwar habe ich da darüber geredet, dass es eine Szene gibt mit Jennifer Lawrence, die ich eigentlich schlecht geschauspielert finde, aber dass ich das dem Film irgendwie auch positiv anrechne, weil ich das mag, wenn man sieht, dass Schauspieler was machen, was auch schief gehen kann, also was halt schwierig ist und so. Also ich finde, das sind so diese Bruchstellen im Film, wo man dann sieht, dass hier wirklich was Schwieriges, ja, also dass man sich was Schwieriges vorgenommen hat und so. Und so geht's mir in diesem Film eben an ganz vielen Stellen ganz extrem. Also deswegen habe ich so einen gewissen Respekt. Manche Sachen mochte ich auch, manches fand ich auch also visuell sehr schön. Aber bei vielem war es dann auch so, dass ich dachte so, okay, es ist einfach nicht stimmig und auch anstrengend und vielleicht will man so viel Kunst dann eigentlich auch überhaupt nicht sehen.
Hat sich genervt oder?
Nee, also mich hat's überhaupt nicht genervt. Ich habe es eigentlich gerne gesehen. Es war die ganze Zeit so, dass ich so ein bisschen unentschlossen war, wie gut ich das jetzt finde.
Okay.
Aber mich hat's auf jeden Fall interessiert. Also ich bin irgendwie dabei geblieben und dachte, es ist auf jeden Fall was anderes als andere Filme. Und ich wusste es zu schätzen, dass mir quasi was geboten wird. Ich habe noch mal Rückfrage gehalten und mich erkundigt. Bei der Arthouse Sneak gibt's ja immer dieses Zuschauer-Voting. Und dann am Schluss gibt's dann irgendwie einen Durchschnitt, wie die Leute gestimmt haben. Und ich habe noch mal Rückfrage gehalten, wie das Voting war. Und das Noten 1 bis 6, die Note, die im Durchschnitt von den Zuschauern dieser Sneak vergeben hat, war 3,5. Das ist natürlich jetzt nicht so
prickelnd. Das zeugt nicht von kompletter Begeisterung. Also,
nein,
also das Publikum ist nicht ausgerastet. Und das ist ja schon Arthouse-Publikum. Also,
ja, aber also da merkt man eben, das Publikum in der Sneak ist offensichtlich, ja, Programmkino-Publikum, aber es ist offensichtlich kein Arthouse-Publikum, weil das war dann ganz offensichtlich vielen doch ein bisschen zu viel. Ich verstehe das auch. Es ist keinesfalls ein perfekter Film und so. Ich fand ihn nicht uninteressant und ich habe es ganz gerne angeschaut. Ja, also das in Punkte zu gießen, finde ich nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen 6 Punkte.
6 Punkte, das deutet jetzt auch nicht die Maximalbegeisterung, aber es ist nicht vernichtend.
Nee, genau.
Also nicht dieses, ich wurde dauernd erschreckt und der Kamera war betrunken oder so.
Nee, genau. Es hat mich durchaus interessiert und es ist ein sehr kurzer Film, also ich glaube, ja, nicht mal 80 Minuten. Und ja, also es war einfach vieles daran, was mich schon angesprochen hat. Ich finde, dass Anthony Yelchin unglaublich gut ist in dieser Rolle. Mhm. Mir ist nicht bewusst, dass ich ihn vorher schon irgendwo gesehen hatte. Deswegen, ich hatte diese ganzen alles, was man darüber gelesen hat, wie er ums Leben gekommen ist und sowas, das hatte ich so registriert, aber er war mir eigentlich kein Begriff. Und er ist wirklich toll in diesem Film. Es ist eine schwierige Rolle, weil er eigentlich so eine introvertierte, bisschen, also auf jeden Fall auch gebrochene gehemmte Persönlichkeit ist. Ja, also sehr schwierige Persönlichkeit, auch schwierig darzustellen. Während die Frau, auf die er da trifft, ist so eine sehr, sehr attraktive, sehr selbstbewusste, mondäne Frau, wo du eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so denken würdest, dass sie jetzt auf ihn dann so abfahren wird, dass er so der Mann wäre, für den sie sich interessiert. Aber das, finde ich, wird durchaus auch ein Stück weit glaubhaft gemacht. Also die beiden Hauptdarsteller fand ich wirklich sehr gut.
Okay.
Jetzt hattest, du hast Green Room auch nicht gesehen?
Den? Nein, ich glaube nicht, nee.
Okay, dann war das wahrscheinlich die Phase, wo du immer auch nicht in der Sneak mit warst.
Ja, genau.
Den hatten wir nämlich auch hier in der Sendung gehabt, neben dem Star Trek-Film natürlich.
Und wie war er da?
Ja, das, ich weiß nicht mehr. Ich habe bei Green Room, fand ich insgesamt, glaube ich, ziemlich gut für einen Horrorfilm. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich mich jetzt noch im Detail daran erinnern könnte, wie ich ihn da fand.
Ja, also der Film läuft, Porto läuft jetzt ja an. Man sollte sich den nur anschauen, wenn man, was Arthouse-Stil angeht, relativ hart im Nehmen ist. Ansonsten.
Ja gut, ja, wenn man Bock auf sowas hat.
Genau.
Ja, okay.
Und sich dann bitte hinterher nicht beschweren. Wir haben es gesagt, wie es ist. So.
Okay.
So. Genau. Ja. Gut. Die Droge der Wahl. Stefan.
Die Droge der Wahl. Ich bin kurz vor der Sendung nochmal schnell rüber in das, in die Bar gesprungen. Ich nehme jetzt wieder hier im Arbeitszimmer auf, also quasi was eher Studio ist, obwohl die Räumlichkeiten sind gleich, so dass ich meine Droge der Wahl immer hier bereitstellen muss und habe mir dort einen Brandy Benediktin erneut zusammengerührt, den ich glaube ich auch schon letzte Sendung getrunken habe. Ich trinke ihn aber trotzdem immer wieder gerne. Die Eiswürfel sind etwas vor sich hingeschmolzen, aber die Flüssigkeit hat derweil in einem anderen Becher gewohnt. Brandy Benediktin, sehr zum Wohl.
Cheers.
Wasser.
Ja, ich trinke ein Wässerchen. Ein Wässerchen, genau. Das gehört eigentlich dem Cocktail-Podcast. Das ist hier per Post angekommen. Dann habe ich es ausgepackt und jetzt habe ich es aufgemacht. Ja, es handelt sich dabei um die neue Edition von Wodka Gorbatschow. Jetzt bin ich normalerweise kein Wodka-Pool-Trinker, aber jetzt hat sich diese Flasche hier hingeschmuggelt. Jetzt probiere ich das mal. Eigentlich wollte ich nämlich heute auch keinen Alkohol trinken. Deshalb das jetzt hier auch nur. Richtig. Und außerdem auch nur ein CL. Denn eigentlich bin ich noch ein bisschen erkältet.
Ach so. Aber ist nicht Alkohol gut? Der betäubt
der ein bisschen? Der ist Platinum, also Platin filtriert, behauptet es.
Platin filtriert?
Ja, das macht was mit den Atomen. Ich habe jetzt den Zettel nicht zur Hand.
Alles klar.
Entschuldigung, mit den Molekülen.
Das ist ja natürlich was ganz anderes.
Jetzt lästert doch nicht so. Warte mal, vielleicht finde ich das doch noch.
Oh Mann, echt, Spirituosenfirmen, bitte. Was redet ihr denn immer für einen Quatsch? Sagt einfach, wie ihr es macht. Und gut ist, geiles Produkt, wenn es schmeckt, ist es echt cool.
Jetzt finde ich es doch nicht. In diesem Heft war es nicht, es war in dem Anschreiben. Naja, liebe Spirituosenfirmen, schickt uns weiter lustige Flaschen.
Wir trinken.
Aber sie müssen nicht platinfiltriert sein. Ich probiere das jetzt mal. Wir sollen ja hier nicht lästern.
Genau.
Es riecht wie Wodka. Schmeckt, als wäre es Alkohol, den man mit Wasser verdünnt hätte.
Hast du nicht neulich sowas in der Apotheke gekauft?
Ich glaube, es ist Alkohol, den man mit Wasser verdünnt hat. So, weiter.
Vermutlich. Du hast einen weiteren Film geschaut. Du hast nämlich Free Fire.
Habe ich geguckt.
So wie Free Willy.
Ich war auch echt dreimal so, ich habe das gelesen, bin wieder zurück, weil ich hier die Kapitelmarke und so richtig anlegen wollte. Und wieder zurück so, wie heißt das? Free Fire, was ist das für ein Quatschiger? Aber ja, es ist Free Fire. Um was geht es?
Um eine riesige Schießerei. Man könnte es auch feuerfrei nennen im Deutschen. Im Spanischen heißt es, glaube ich, Fuego Cruzado oder so ähnlich, was so mit meinem doch halbwegs überschaubaren Spanisch würde ich das mal mit Kreuzfeuer übersetzen.
Jetzt verstehe ich es.
das kommt auch alles so ungefähr hin. Also die Idee hinter diesem Film ist, was wäre, wenn man sozusagen den Showdown eines handelsüblichen Hollywood-Action-Films, der ja dann oft in einer Schießerei irgendwie zum Tragen kommt, wenn man diese Schießerei nimmt und sie mal auf den ganzen Film oder zumindest auf zwei Drittel des Films ausdehnt und dabei komplett dekonstruiert und sozusagen halt wie funktioniert eine Schießerei an sich, was sind die Elemente, und die ziehe ich so lange auseinander, bis ich wirklich die einzelnen Fasern einer Schießerei sehen kann, und daraus mache ich dann einen ganzen Film. Das klingt jetzt erstmal seltsam. Die Geschichte ist natürlich, wie, wenn ich das jetzt so aufgesetzt habe, dann ist klar, dass da nicht so wahnsinnig viel Story drin ist. Also es fängt an mit einem Waffendeal zwischen ein paar Iren, die wohl irgendwie mit der IAA zusammenhängen. Der Film spielt im Jahre 1978 irgendwo in, der Regisseur hat gesagt, Massachusetts, Boston, but not Boston, weil somewhere where this accent makes sense. Er wollte sich nicht in Boston mit den Leuten darüber unterhalten müssen, dass diese falschen Bostoner Akzente nicht stimmen. Insofern irgendwo da so. Und wir haben jetzt irgendwie diese Leute, diese Iren. Der eine wird gespielt von Cillian Murphy. Oder Cillian Murphy, sind wir uns eigentlich mittlerweile einig? Ja, Cillian Murphy, okay. Mhm. Und er hat noch so ein paar Handlanger dabei, und eine von Brie Larson gespielte Dame, die irgendwie dafür zuständig ist, diesen Deal irgendwie eingefädelt zu haben. Das ist so die eine Partei. Und dann gibt es die andere Partei der Leute, die die Waffen verkaufen wollen. Auch da gibt es so einen Einfädler, der wird von Armie Hammer gespielt. Den hatten wir zumindest mal als den Lone Ranger hier auch in der Sendung. Mhm. Der spielt so einen ganz...
Und in dem Facebook-Film, ja?
Oh ja, richtig. Ja. Oder? Ja, doch. Jedenfalls, der spielt so einen ganz... so ein bisschen selbstverliebten, typisch 70er Jahre mit so einem Kordanzug und immer darauf bedacht, dass er gut aussieht und schick ist und irgendwie so, ja. Aber so, und so ein bisschen abgehoben, so ein bisschen von oben herab. Und dann haben wir noch den eigentlichen Verkäufer, der... so richtig überdrehte 70er Jahre Figur ist, gespielt von Charlto Copley, der sagte mir jetzt so nix, aber er spielt ihn ganz toll.
Das ist der Südafrikaner, der auch in, wie heißt der?
Such's doch einfach gleich mal raus, dann.
Ja.
Oder warte, ich guck mal schnell. Was du meinst.
In dem Film, den alle mit den Aliens, den alle lieben, nur ich nicht.
Ach ja, District 9 und Chappie auch und Elysium, ja, jetzt, wo du sagst. Ja, der ist auch, spielt auch hier tatsächlich wieder ein Südafrikaner. Mit einer Art, mit der Stimme zu arbeiten, die ist. Der ganze Film ist lustig zum Teil, und diese Art, wie er seine Stimme benutzt, ist auch extrem lustig, macht es aber oft echt schwer zu verstehen. Weil er mal so hoch spricht manchmal und muss man sich ansehen, damit man versteht, was ich meine. Jedenfalls, das ist die andere Partei. Die beiden wollen einen Waffendeal abwickeln. Der Verkäufer will irgendwie Sturmgewehre eben den Iren verkaufen. Und die haben beide auf beiden Seiten so ein paar Handlanger dabei. Und zwei dieser Handlanger haben sich gerade am Vorabend sind sich schon mal begegnet und sind dann nicht im Guten auseinandergegangen. Und als die beiden sich erkennen, eskaliert die Situation, die sowieso schon angespannt ist, weil diese beiden Parteien irgendwie sich gegenseitig komplett misstrauen und sich nicht sicher sind, ob die anderen da so mit den, also ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn so kriminelle Gangster miteinander Riesengeschäfte abmachen, wo viel große Summen transferiert werden, da ist ja sowieso Spannung in der Luft. Und jetzt haben wir da eben diese zwei Handlanger, die nicht ganz bei der Sache sind und das dann eskalieren lassen. Und dann beginnt eine Schießerei, die sich dann für den Rest des Films, also dass diese Schießerei, der erste Schuss fällt so nach 30 Minuten ungefähr. Der Film geht 90 Minuten und dann knallt es halt 60 Minuten lang.
Ach ey.
Und als ich das gelesen hatte, habe ich auch erstmal gedacht, so, okay, soll visuell beeindruckend sein, hört man. Wie ist das dann gemacht, das, und stimmt das denn so? Es ist jetzt nicht so, dass es besonders also dass das visuell Beeindruckende jetzt von irgendwelchen besonderen Special Effects oder von irgendwelchen krassen Kamerafahrten oder so herkommt, sondern es ist eher davon gemacht, wie funktioniert das Layout dieser Lagerhalle. Das Ganze passiert in einer alten Fabrik, in einer alten Lagerhalle. Wir verlassen den gesamten Film, diese Lagerhalle, nicht, nachdem wir einmal reingegangen sind. Ganz am Anfang sind wir mal für ein paar Minuten draußen auf der Straße, am Vorplatz, dann gehen wir irgendwann rein, dann gehen wir nicht mehr raus. Und die Kamera schafft es, durch die Art, wie sie in dieser Halle und mit den Figuren interagiert, dass du den Überblick nicht verlierst, beziehungsweise ihn nur verlierst, wenn du ihn kurz verlieren sollst. Und dann ist es tatsächlich so, dass diese Schießerei relativ schnell sehr viel langsamer wird, als ich mir das vorgestellt hätte. Dadurch, dass innerhalb von kürzester Zeit alle Leute angeschossen sind und eigentlich nur noch krabbeln können. Und die Hälfte des Films findet irgendwie auf dem Fußboden statt. Und es kriegt dann so komödiantische Elemente, weil die sich die ganze Zeit alle unterhalten, alle miteinander. Und die Übersichtlichkeit dieses Gefechts und die Sinnlosigkeit dieses Gefechts wird dann auch irgendwann den Figuren klar, und das reflektiert dann wiederum in dem Dialog, und es reflektiert dann in solchen Sätzen, dass du dann irgendwann eine der Figuren sagen hörst, I forgot which side I'm actually on, ja, die wissen dann auch nicht mehr, warum sie jetzt irgendwie auf wen schießen, und es gibt dann auch so wechselnde Allianzen, also gerade bei den beiden Figuren, die das Ganze so anleiern, also Brie Larson und Armie Hammer, die beiden Figuren, die haben ja eigentlich nicht so richtig, also die haben das zwar irgendwie eingefädelt, aber so richtig, so, dass sie da jetzt sterben wollen für, so sind sie ja auch nicht dabei, oder zumindest nicht so hart auf einer Seite. Das heißt, die werden dann immer so ein bisschen, oszillieren so ein bisschen hin und her. Die anderen haben dann natürlich ein gewisses bisschen ein Problem mit, wenn dann plötzlich die eine Figur, die eben noch bei ihnen war, jetzt da drüben ist und zurückschießt. Und dann hast du noch diese beiden Streithähne, die die ganze Sache angefangen haben. Die haben natürlich nochmal so eine besondere Stellung, weil die wollen sich unbedingt gegenseitig umbringen. Und ja, bei dem ganzen Rest, es wird auch immer wieder, gibt es einzelne Parteien, die versuchen, irgendwie so ein Ceasefire zu etablieren, aber das funktioniert natürlich auch nicht, weil dann wäre der Film ja zu Ende. Und es wird auch nicht so richtig schnell gestorben. Also das wäre ja auch für den Film blöd, wenn die Leute dann draufgehen würden. Und da habe ich in einem Interview mit dem Regisseur gehört, hat er wohl irgendwie einen Police Report gelesen, dass es irgendwo eine richtige Schießerei so unter Straßengangstern gegeben hat, bei der dann tatsächlich alle am Ende irgendwie tot waren oder fast alle. Und die hätte aber laut Polizeireport 40 Minuten gedauert. Und auch das sah er so ein bisschen als so ein Counterpoint für die Hollywood-Darstellung von Schießereien, eben zu sagen, in Hollywood sind immer alle wahnsinnig gute Schützen, und wenn man getroffen ist, ist man immer sofort tot. Und das wollte er auch mal durchbrechen, und das macht er hier auch wirklich sehr intensiv, denn hier werden Leute wirklich irgendwie so 12-mal angeschossen und leben dann immer noch. Und natürlich ist das auch ein Stück weit unrealistisch, wenn die dann immer mehr Blut verlieren und immer nochmal aufstehen und so, aber es hat halt, das Ganze nimmt sich nicht ernst. Es hat so die ganze Zeit so eine Humorebene drin und ist so absurd, dass du immer wieder lachen musst. Vor allen Dingen durch die Dialoge und auch durch den absurd blödsinnigen Level an Verletzungen und so weiter, die dann passieren, und mit denen die Leute immer noch blöde Sprüche machen und immer noch weiterkämpfen. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass der nicht zwischendurch schon auch mal so einen Hänger hat. Also man fängt dann auch also so irgendwie bei der Marke so von 20, 30 Minuten Geschieße habe ich dann mal kurz auch, war ich geistig mal so kurz ein bisschen abwesend, dass ich gedacht habe, so,
das zieht sich das doch wieder auch irgendwie, oder?
Das zieht sich dann irgendwann. Allerdings kriegt es dann, will ich jetzt auch nicht verraten, es passieren dann Dinge, die sozusagen andere Prozesse nochmal in Gang setzen. Also es gibt dann so ein, ich sag jetzt mal, ein MacGuffin, der die Leute wieder antreibt, und das wiederum bringt dann wieder Spannung rein, und dann war ich wieder dabei. Also es hat mich da noch, war noch in der Lage, mich wieder zurückzuholen. Und das Ende und speziell wie die Story mit den zwei Hauptstreithähnen, die das Ganze angefangen haben, wie das ausgeht, wie das am Ende, in was für absurden Bildern das zu Ende erzählt wird, da musste ich sehr lachen. Also er hat was für sich, und wer auf Schießereien steht und auf realistische Sounds von Waffen, auch wenn man so an Heat denkt zum Beispiel, mhm, der immer so ganz hoch gehalten wird, was so Waffensounds angeht, finde ich hier auch ziemlich beeindruckend. Habe ich auch mit Kopfhörern geguckt, so dass man das schön laut machen kann, und oder so laut, wie man es halt haben will. und dass man das so richtig präsent hat. Und das ist, diese Waffensounds sind schon realistisch. Ich habe in der Trivia gelesen, dass die Polizei wohl auch beim Dreh vorbeigekommen ist, weil Nachbarn irgendwie sich wegen Schießerei beschwert haben.
Sehr schön.
Ja, und wie gesagt, fast alle Schauspieler, die drin sind, machen das toll. Also ich hätte jetzt keinen rausdeuten können, wo ich gesagt hätte, der zieht es irgendwie runter oder so, sondern das ist durchweg gut gemacht. Und jeder, die Figuren sind halt alle so komplett absurd. Es ist auch so, dass du keinen richtig, so, dass du jetzt mit keinem die Obersympathien hast. Das macht es auch ganz einfacher, dann diesen Shifts zu folgen.
Sind wir denn damit egal, oder?
Vielleicht ein bisschen, aber okay. Also mir ist es dadurch leichter gefallen, wenn diese Allianzen so ein bisschen wechseln, dass ich nicht Probleme hatte, da mitzugehen. Dass ich nicht irgendwie dachte, das hier sind die Guten, die müssen gewinnen. Sondern ich dachte bei allen so ein bisschen, der ist irgendwie auch ein bisschen ein Arschloch, der ist zwar ganz lustig, aber der war vorhin auch schon mal gemein. Mhm. Und so, und so kannst du dann irgendwie, wenn dann wieder einer getroffen wird oder so, das ist nie so, dass du denkst, oh, das war jetzt der Gute, der sollte doch nicht getroffen werden, sondern dass die alle was abkriegen und dass sie immer wieder austeilen, das ist irgendwie okay, weil das sind alles irgendwie Arschlöcher-Gangster. Und aber nicht so unsympathisch, dass du sie hasst und dass du sie sagst, warum ist er jetzt nicht tot, sondern irgendwie dadurch, dass sie dann auch immer wieder coole Sprüche machen oder so, man schaut da so zu, so ein bisschen teilnahmslos und verfolgt, wie das ausgeht. So, also, ich bin auch nicht traurig gewesen, wenn dann die ersten sterben, aber es ist ganz so ein feiner Grat, den der ganz gut hinkriegt.
Okay.
Ja, also ja, nicht perfekt. Ja, Claudia?
Es ist ja von Ben Wheatley, oder?
Ja, genau.
Ja, also ich habe Sightseers gesehen, den fand ich eigentlich schon ziemlich gut und ich würde gerne High Rise sehen, weil ich das Buch gelesen habe. Aber bin ich noch nicht zugekommen.
Jo. Ja, High Rise wurde in den Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, dann immer wieder angesprochen, aber habe ich auch nicht gesehen.
Ja, Ben Wheatley ist ein an Buch, sich scheint mir so furchtbar schwierig zu verfilmen ist, denke ich. Und ich habe irgendwie auch alles, was ich über den Film gehört habe, war doch so ein bisschen halbgar, aber interessieren würde es mich auf jeden Fall.
Ja, das Interview, also er war ja bei Kermode in der Sendung gewesen.
Ja.
Das Interview hatte ich noch im Kopf und ich habe auch noch ein, zwei andere jetzt im Nachgang geschaut. Er ist ein irgendwie ein sympathisches Kerlchen, aber jetzt nicht irgendwie, also das war nett. Diese Interviews, aber wie gesagt, ich habe noch nichts von ihm vorher gesehen, deshalb hat mir jetzt nicht so viel gesagt. Ja. Aber Film würde ich jetzt mal so zusammenfassen mit vielleicht 7 Punkten.
Okay.
Und ja, wenn man also auf Schießereien steht und das mal so richtig exzessiv sehen möchte, dann bitte.
Ich denke, es gibt wenig Überschneidung mit Porto.
Ja, sehr wenig.
Naja, weil die Punkte sind schon ganz schön dicht beieinander. Da könnte man ja vielleicht irgendwie Überschneidungen oder sonstige Schwierigkeiten haben. Aber wir vermuten mal, dass das einfach egal ist. Wer Porto sehen will, schaut sich ja Porto an. Auf die Empfehlung von der Claudia. Und sonst, wer Action braucht, Free Fire. Wo hast du es geschaut?
Den habe ich mir bei iTunes ausgeliehen.
Okay.
Für, weiß nicht, was das immer so kostet, ein Fünfer.
Okay. Oh. Die Claudia hat einen Film auf Amazon View? Was denn Amazon View?
Ja, ebenso. Also Pay-Per-View, nicht Prime, sondern.
Ah, okay. Ja. Geschaut, und zwar The Handmaiden.
Genau.
Was ist das denn?
Das ist, deutsch heißt der Die Taschendiebin. Das ist der aktuelle Film von Park Chan-wook, also Old Boy und Lady Vengeance und Stoker und so weiter. Und wir befinden uns in den 1930er Jahren in Südkorea, also Zeit der japanischen Besatzung dort. Und die Geschichte spielt sich in einem Herrenhaus bei einer reichen Erbin ab, wo eine Taschendiebin hingeschickt wird. Im Prinzip soll sie einem Mann, mit dem sie auch vorher schon zusammengearbeitet hat, dabei helfen, dass er diese Erbin an Land zieht. Also sie soll als in der Rolle eben das, wie nennt man Handmaiden auf Deutsch, also die Bedienstete von ihr, so die, soll sie sozusagen dazu beitragen, dass diese Erbin eben diesem Betrüger verfällt. Und ja, und dann entwickelt sich alles zum Teil ein bisschen anders, als man erwarten würde. Aber es ist auch so, dass sie von Anfang an sich sehr zu dieser Erbin hingezogen fühlt. Also sie ist sofort sehr beeindruckt von ihr und ist sofort sichtbar, dass dieses Verhältnis eben auch ein ganz wichtiges sein wird im weiteren Verlauf. Der Film ist wahnsinnig toll ausgestattet, er sieht fantastisch aus. Er ist sehr explizit sexuell. Also man sollte ihn nicht mit seinen Eltern anschauen oder mit Kindern oder irgend sowas in der Art. Das wäre furchtbar. Überhaupt sollte man ihn nur mit Leuten anschauen, wo man keine Probleme hat, sich sowas anzuschauen. Vielleicht sogar besser allein oder mit dem Partner oder sowas. Er ist abgründig und dunkel und sehr ungewöhnlich und dicht und klug erzählt und hat wahnsinnig gute Darsteller und ist meiner Meinung nach so gut wie perfekt.
Okay.
Ja. Also ich fand ihn wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das, obwohl ich vorher ungefähr 10.000 Mal gehört hatte, dass er sehr, sehr gut ist. Und da hat man ja häufig so die Tendenz, dann ja die Erwartung so hochzuschrauben, dass am Schluss man vielleicht doch nicht so überzeugt ist. Aber ich fand ihn wirklich auch sehr, sehr gut. Und also ehrlich gesagt wüsste ich nicht, was ich an ihm auszusetzen habe. Ich kann keinen Makel erkennen, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt sagen, nicht jeder interessiert sich vielleicht für das, was da erzählt wird, so sehr. Deswegen findet ihn vielleicht nicht jeder gleich toll. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Aber eigentlich von dem, was er macht, ist er meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben. Jo.
Nicht schlecht. So, also sexuell explizit alleine
sehr
gucken.
Explizit.
Okay.
Ja.
Kam der im Kino? Was ist dann, wenn man da im Kino sitzt? Das ist die Porno-Kino.
Da ist ja dunkel.
Rote Ohren.
Da ist ja dunkel. Ja, ich glaube schon, dass der im Kino kam. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Augenzeugenbericht von jemandem, der sich im Kino angeschaut hat.
Nun gut. Also, die nächste Empfehlung.
Er ist jedenfalls bei Prime nicht dabei. Also, du bist aber schon der Ansicht, dass man sich den durchaus ansehen sollte.
Also, muss jeder selbst entscheiden, weil das ist natürlich Geschmackssache.
Ja gut, es gab ja eine deutliche Warnung.
Das will vielleicht nicht jeder so sehen, aber und es ist eben auch nicht, das ist schon in der Hinsicht auch Kunstfilm, das ist jetzt nicht ein Porno im Sinn von einem normalen Porno und so. Also es ist halt, sagen wir, etwas anstrengender insgesamt. Ja, aber ich finde einfach, es ist wahnsinnig gut gemacht in praktisch jeder Hinsicht und deswegen, wenn man sich sowas auch nur im Entferntesten anschauen kann, dann sollte man es meiner Meinung nach tun. Ich gebe 9 Punkte und empfehle ihn auf jeden Fall. Ja.
Wuhu. Wusstest du, was dich erwarten würde oder hast du dem ja so geschaut?
Also ich wusste ein bisschen, was ich mich erwarten würde, aber war dann trotzdem überrascht von manchem. Es ist auch sehr gut, wenn man nicht viel weiß darüber, was noch passiert in dem Film und so.
Okay.
Also man sollte auf keinen Fall irgendwie jetzt erstmal 10 Rezensionen lesen oder sowas. Es ist wirklich gut, wenn man sich auf den Film einfach einlassen kann und unvorbereitet ist auf das, was da kommt.
Ja. Okay.
Gut.
Viel Spaß.
Aber unsere
damit.
Hörer sind gewarnt.
The Handmaiden.
The Handmaiden.
Genau.
Das wird ja ein großer Spaß. Ich moderiere einfach die ganze Zeit zwischen euch her. Ich habe ja meine Empfehlung vom Anfang schon abgegeben. Robert, du hast auch noch einen Film geschaut und zwar, da haben wir schon eine ganze eigene Sendung drüber gemacht, oder? Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Genau. Da waren wir doch zusammen in der Sneak, oder?
Da waren wir zusammen in der Sneak, es war die Folge 349,
das ist ja auch in der
Claudia dann unter anderem auch Lucy zum Beispiel besprochen hat. Das ist auch schon eine ganze Weile her.
Fantastische Film mit den Zwischentiteln.
Ja. So. Ja, die Sendung ist vom 5. August 2014, also hat schon ein bisschen auf dem Buckel jetzt die ganze Sache. Nichtsdestotrotz kam der jetzt im Fernsehen und meine Freundin hat den da entdeckt und dann haben wir den geschaut und nach relativ kurzer Zeit dachte ich, das kommt mir bekannt vor. Und zwar erkannt habe ich es an dem Augenblick, wo Veronika Ferres auf dem Sofa bei am Anfang, also es geht um Hector, gespielt von Simon Pegg, ist ein Psychiater und er fragt sich, ob er glücklich sein kann, weil er sich nicht glücklich fühlt und dann will er rauskriegen, was es bedarf, um glücklich zu sein und geht auf eine große Weltreise. Und ganz am Anfang in seinem Psychiaterbüro sitzt irgendwann Veronika Ferres als so eine komische Hippie-Dame auf seinem Sofa und als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, oh, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, das ist wieder diese fürchterliche Szene mit Veronika Ferres. Und dann wurde mir klar, okay, den kennst du. Jetzt habe ich ihn aber nochmal geschaut. Ich fand ihn wieder toll. Ich habe ihm damals 8,5 Punkte gegeben. Ich würde die auch nach wie vor geben. Der ist einfach sehr goldig und bleibt eine Empfehlung.
Ja.
Du hast ihm 9 gegeben damals. Du hast ihm 9 gegeben.
Ich war entzückt, ja.
Ja, also kannst du dich noch erinnern
an den Film? Ich kann mich an fast nichts erinnern, aber ich weiß, dass ich ihn toll finde.
Okay.
Also dieses emotionale Gefühl so, das ist ein ganz toller Film. Aber mehr kann ich wirklich nicht sagen.
Das ist wirklich lustig, weil ich zu diesem Film das jetzt schon gehört habe und eben auch einige Leute, die ihn wirklich verabscheuen. Die ganze Philosophie, die dahinter steckt, so vollkommen verabscheuenswürdig finden. Und okay. Zynisch. Genau, ich habe mit jemandem gesprochen, der ihn absolut zynisch findet. Aber ich habe ihn nicht gesehen, insofern, ich weiß nicht.
Es ist eine schöne Nebenrolle von Jean Reno. Also sind überhaupt tolle Nebencharaktere. Also Jean Reno haben wir und Stellan Skarsgård und Toni Collette, glaube ich, im hinteren Teil noch. Und gerade die Rolle von Jean Reno, der spielt so einen Waffen-, Drogenhändler, irgendwas, Großgangster in Afrika mit französischem Akzent, der so ein bisschen Impulskontrollprobleme hat. Großartige Rolle. Ist nur ganz kurz drin, aber super.
Oh, habe ich in der letzten Sendung über 500 Days of Summer gesprochen? Den habe ich nämlich immer wieder geguckt. Und ich kann ihn wirklich empfehlen.
Hält der?
Der hält super.
Echt? Ich habe neulich den Trailer mal mit meiner Freundin angeschaut, um sie davon zu überzeugen, dass ich den mal wieder sehen wollen würde, weil ich den damals für einen sehr wirklich großen Wurf in Sachen Rom-Com hielt. Ja. Und sie hat den Trailer geschaut und der Trailer sieht sehr altbacken aus heutzutage. Und danach hat sie mich mit einem großen Fragezeichen im Gesicht angeschaut und so, ernsthaft, das willst du, das ist die gute Rom-Com?
Ich habe ihn einfach gestartet und sie fand ihn toll.
Ja, ich konnte es nicht so richtig, also mir fehlten dann auch so die Details, um sie zu überzeugen, weil ich die Details auch alle, die habe ich alle vergessen.
Ja,
aber
ja. Play-Taste.
Ja, wahrscheinlich hätte ich einfach drauf
drücken sollen. Warte einfach 2 Monate, dann hat sie vergessen, dass sie den Trailer geschaut hat und dann startet man einfach.
Okay.
Weißt du? Bisschen trickreich, da muss man manchmal mal ein bisschen fuhlen. Die Claudia hat noch weiter Amazon View belästigt, also nicht belästigt, aber geschaut. Und zwar hast du dir The Blues Brothers angeschaut.
Ja, ich habe einfach
ist ja auch nicht
noch
mehr ganz frisch, oder?
Ich habe meine Lücke geschlossen, die einfach die klaffte in meinem Filmwissen.
Ja, den habe ich doch vor gar nicht allzu langer Zeit hier besprochen. Da hattest du deine Lücke
als
Protokoll gegeben.
Ich weiß. Und ich habe dann irgendwann in meinem Filmforum hatte mal jemand diesen Thread aufgestellt, was ist denn so ein Klassiker, den ihr nie gesehen habt? Und da habe ich eben gesagt, Blues Brothers. Und da hat der den Thread gestartet hat, ist dann quasi bei mir auf die Antwort aufgesprungen und hat gesagt, okay, wenn ich quasi mein ganzes Leben nochmal neu aufrolle, dann werde ich eine Doktorarbeit darüber schreiben, warum das der beste Film der Welt ist oder sowas in der Art. Ja. Und da habe ich damals so gedacht, okay. Und jetzt fühle ich mich einfach verpflichtet, ihn doch mal anzuschauen. Allerdings war ich in voller Erwartung, dass ich ihn schlimm, schlimm, schlimm finden werde, weil ich einfach alles an dem Setup, was ich so wusste, schrecklich fand und Aykroyd nicht mag und Belushi auch nicht besonders mag oder mochte. Und also ich hatte die Erwartung, dass ich ihn überhaupt nicht mag. Und er hat mich wirklich gut unterhalten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Meinung bin, dass es der beste Film aller Zeiten ist. Aber er ist irgendwie auf charmante Weise bizarr. Und ja, ich mochte ihn. Ich war überrascht, ja, festzustellen, dass ich ihn mag.
Ja. Der ist einfach großartig. Diese Szene, wo das Haus einkracht und dann, ja, stehen sie auf und putzen sich die Anzüge ab und der eine schaut auf die Uhr und sagt, ja, du, es ist 8:30, wir müssen zur Arbeit. Da falle ich jedes Mal aus dem Sitz voll.
Ja, und es ist auch so, dass eben bei Belushi hatte ich vorher so meine Vorbehalte, aber ich finde einfach, das ist so gute Physical Comedy. Das einfach den anzuschauen, ist einfach unfassbar lustig schon an sich. Ja, also ich war sehr viel mehr eingenommen von dem Film, als ich dachte.
Das ist gut.
Tja, manchmal, also ich hatte ein bisschen Angst wirklich, weil wenn man so einen Film von 1980 anschaut, den irgendwie alle schon immer toll fanden, ich weiß nicht, die Gefahr, dass man ihn dann nicht so super findet, ist meiner Meinung nach schon ziemlich, ziemlich groß, aber
die Gefahr besteht.
Jo. Jetzt bin ich schlauer. Blues Brothers, Daumen hoch.
Daumen hoch, Blues Brothers. Du hast aber direkt weitergeschaut. Nee, auf Vimeo. Auf Vimeo kann man auch ganze Filme gucken.
Ja, ja. Aber hallo.
Ja, so alten Käse schon.
Alten Käse. Ein hochaktueller Film von dem Jahr 1933.
Genau.
Boah. Ich gieße mir jetzt einen Wodka nach.
Das ist das Traurige, wenn man im Arbeitszimmer podcastet und nicht an der Bar. Ist es kein Eis da, ist es keine Spirituose da, ist es nix da. Ich könnte an der Orchidee nagen, aber das ist auch doof. Ich habe noch ein bisschen bitter. Naja, gut, ich trinke Wasser.
Den, wenn Claudia über
ich wollte gerade sagen, ja, bitte. Bitte.
Also,
du sprichst
The Invisible Man.
The Invisible Man, right.
Genau. Basiert auf dem Roman von H.G. Wells und später gab es auch eine Fernsehserie dann. Aber im Jahr 1933 war das eben einer dieser Universal Monster Filme. Monster im weitesten Sinne hier. Er ist ziemlich kurz, eine Stunde 13 oder sowas, wie das eben damals war. Das war auch schön, die guten alten Zeiten. Natürlich schwarz-weiß und es geht eben um, wie der Titel schon sagt, einen unsichtbaren Mann, der unsichtbar geworden ist, weil er ein Wissenschaftler ist und da selbst Experimente durchgeführt hat. Was blöderweise allerdings ist er nicht nur unsichtbar, sondern ist dadurch auch wahnsinnig geworden durch diese Prozedur. Und er überlegt jetzt einerseits, wie kann man das rückgängig machen, aber andererseits zeigt sich eben auch der Wahn und er wird dann eine Bedrohung für die anderen und so weiter. Und das Schöne, das wirklich Wunderbare an diesem Film ist natürlich, okay, einen unsichtbaren Mann zu haben, das bietet tolle Möglichkeiten. Einerseits, weil du eben alle möglichen Szenen hast, wo man ihn einfach nicht sieht, aber irgendwas bewegt sich. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er auf dem Fahrrad fährt. Und es ist so, wenn der unsichtbare Mann sich anzieht, dann sieht man die Kleider. Und das Fahrrad fährt eben ohne Menschen drauf. Das heißt, natürlich ist der nackt. Ich bin allein diese Vorstellung hat mich direkt angesprochen. Ein nackter, unsichtbarer Mann auf dem Fahrrad. Wunderbar. Die Hauptfigur wird eben gespielt. Die ist tatsächlich nur einmal, eine einzige Szene im Film ist der Mann dann tatsächlich, der Schauspieler tatsächlich sichtbar. Ansonsten ist er immer entweder unsichtbar oder so mit Bandagen eingewickelt, damit er quasi physisch erkennbar ist, aber natürlich das Gesicht nicht sichtbar und so weiter. Was schon eine bemerkenswerte Darstellerleistung ist, und das ist ziemlich gut gemacht, finde ich. Was auch ziemlich gut gemacht ist, ist die Tricktechnik. Also zum Teil ist zum Teil auch so ein bisschen so albern, wie wir das ja bei 3D kennen, dass sie dann so, du merkst richtig, dass sie so, boah, das können wir machen, dann müssen wir jetzt nochmal irgendwas hier so ins Bild schießen, weil das ja so ein toller Trick ist und so. Allerdings, ansonsten ist der Film schon übel klamaukig. Es wird sehr viele absolute Überreaktionen, wenn Leute erschrecken oder sich aufregen oder sowas, ist er schon häufig sehr weit drüber und dann auch schon so in ziemlich Slapstick-lastig. Also irgendwie so die große Angst kam jetzt nicht auf. Und zum Teil fand ich ihn dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen albern. Aber es war ein sehr interessantes Seherlebnis. Insofern, wer das möchte, kann sich The Invisible Man auf Vimeo auch anschauen.
Und das ist ja ganz praktisch bei diesen ganz alten Filmen, so wenn das Copyright abgelaufen ist,
genau,
dann landen sie auf solchen Portalen.
Den kann ja jeder da gucken, oder?
Also genau.
Ist ja,
ja.
Müsste ja problemlos zu streamen sein. Ist das legal?
Genau, also es war,
ja. Ist das wirklich legal?
Ja, das ist legal. Und da war es dann auch erst so, als ich auf der Suche nach dem war, zuerst ist mir dann eine spanische Version untergekommen. Und die erste, also in der ersten Szene ist so, dass erstmal kein Dialog ist, deswegen habe ich es nicht sofort gemerkt. Aber als dann der Invisible Man in so einen Pub kommt oder so eine Herberge und so, hat erstmal jemand Chica gerufen. Da dachte ich so, nee, da stimmt was nicht. Also wieder raus, alles nochmal auf Englisch. Es war natürlich nicht der Invisible Man mit Chica gemeint, aber
Können wir das verlinken? Hast du den Link noch irgendwo rumfliegen?
Ja, das kann ich machen.
Okay, cool.
Ja, also kann man sich anschauen, wenn einen sowas interessiert. Ich hatte einfach überhaupt keine, ich habe sowieso, glaube ich, überhaupt keine dieser Universal Monster Filme gesehen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt dann irgendwie zum größten Fan der Welt mutiert bin, aber interessant finde ich es auf jeden Fall.
Okay, jo. Cool. Invisible Monster oder so ähnlich.
Invisible Man.
Genau.
Jo.
Kommen wir zu den Nicht-Film-Themen dieses Abends. Oder morgens, wann immer ihr diese Sendung hört. Und da ich jetzt die Moderation übernommen habe, kann sich der geneigte Hörer, der die Struktur dieser Show versteht, denken, dass der Stefan dran ist. Stefan, was hast du erlebt?
Was habe ich erlebt? Ich war am Wochenende, ich war wild unterwegs am Wochenende. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erzählt, dass ich für die oder im Rahmen des Projekts Wiki Loves Cocktails für die Wikipedia in Leipzig unterwegs war. Und dort war die Wikicon, das ist die jährliche Wikipedia-Konferenz. Und habe dort ein paar Drinks für die 300 Gäste rausgehauen. Du kannst dir vorstellen, wie 300 Gäste trinken, wenn die ernsthaft Gas geben. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Caterer, deswegen wir ein bisschen später angefangen haben. Das heißt, wir haben um 18 Uhr haben wir, weiß nicht, 180, 200, war bestimmt 200, 220 Drinks gemacht. Die habe ich, haben wir so rausgetragen auf Tabletts und den Leuten so angeboten, während die beim Essen waren oder vorm Essen als Aperitif oder kurz danach. Dann haben wir selber gegessen, ein bisschen Pause gemacht und dann haben wir so um 20 nach 9, halb 10 haben wir angefangen, nochmal eine Runde Drinks, so 3 Stunden Drinks raushauen für die Leute. Und es war halt echt so Vollgas shaken. Weißt du, wenn du bei so einem Event bist und einfach nur die ganze Zeit produzierst, du verhandelst mit einem über einen Drink, da die alle nicht für den Drink bezahlen mussten, konntest du die natürlich auch wild in irgendwelche Drinks reinquatschen. Wenn die erste Bestellung für einen Brooklyn Lamp kam, hab ich gesagt, hier, wer trinkt noch einen Brooklyn Lamp oder irgendjemand wollte irgendwas anderes und ich hatte Bock, Brooklyn Lamps zu machen, dann habe ich die einfach da reingequatscht und gesagt, so, nee, wir machen jetzt mal Brooklyn Lamps und dann gucken wir, was ihr danach trinkt und viele Negronis gerührt, sehr, sehr viele Negronis und Boulevardiers gerührt. Die Leute hatten richtig Bock auf gute Drinks, waren wirklich, also war ein cooles Event, hat Spaß gemacht. Ich habe mit den Cocktail-Nerds, über die wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben und Bob, du kennst sie ja, Claudia, du kennst die nicht oder nur wenige, wenn davon. Mit denen zusammenzuarbeiten ist natürlich nochmal irgendwie, man weiß vorher nicht, wie das wohl werden wird, weil Bob, mit dir zu arbeiten oder mit Christoph oder so, das ist ja bekannt. Also das kennen
wir ja, da weiß man, wie der andere so tickt und so.
Ja, genau. Und mit denen war es halt nicht, aber es lief halt echt wirklich gut.
Also schon mal gut, ja. Aber es sind ja auch irgendwie alles, ich sag mal, nicht Profis in dem Sinne, aber sind genauso Profis wie wir, viele davon.
Ja,
genau. Nur hat man halt noch nicht mit ihnen wirklich einmal unter Vollstrom gearbeitet, das ist schon richtig.
Ja, genau. Ja, also das war echt cool. Es war halt, ja, durch äußere Umstände anfangs ein bisschen unangenehm, aber wir haben das dann hinten raus, zumindest ein Großteil von uns, die noch Bock hatten, haben noch mal richtig Hard Drinks geschickt. Und ich mach's einfach, also ich stehe einfach zu gerne hinter der Bar, um mir von irgendjemandem den Abend verderben zu lassen. Und ja, da haben wir Vollgas gegeben mit den Kollegen und die anderen haben irgendwie zwischendrin noch ein bisschen Sekt sabriert und was man halt so macht, wenn man hinter der Bar ein bisschen Zeit hat.
Ich habe die Videos gesehen, ja.
Es gab Videos davon?
Von dem Sekt sabrieren, ja.
Oh. Ja, siehst du mal.
Also vielleicht wurde das auch öfter gemacht und es war irgendwie von was anderem.
Ich habe am Schluss irgendwie 4 zerbrochene Flaschen gesehen. jedenfalls konnte ich den zweiten Abend nicht teilnehmen, weil ich da noch zu einem Junggesellenabschied gefahren bin. Da möchte ich nur ganz kurz drüber sprechen, weil wir das ganze Thema unter den Rahmen Schlag den Junggesellen gestellt haben, also so ein bisschen Schlag den Rab mäßig. Und es gab halt 11 Spiele, weil wir 11 Leute waren plus der Junggeselle. Und jeder hat einmal gegen den Junggesellen ein Spiel, also ein Duellspiel gespielt. Und das war wirklich unterhaltsam. Es war viel Vorbereitungszeit. Also wenn einer von euch zufällig gerade demnächst einen Junggesellenabschied organisieren muss Interesse an sowas hat, ich habe das zufällig gerade alles vorbereitet, kann euch da gerne den einen oder anderen Tipp oder Link oder Dateien schicken mit Fragen, mit Spielen. Also wir haben von Bierpong über Blamieren und Kassieren natürlich, Der Preis ist heiß haben wir gespielt, Knöpfchen drücken, was auch echt ein gemeines Spiel war, du kennst auch diese Zählerklicker oder ihr kennt diese Zähler, weißt du, wo du, wenn man so Sachen zählen muss und dann so einen Klicker in der Hand
und jedes Mal drauf und dann geht so ein Zählwerk eins weiter, ja.
Genau. Und da haben wir einfach gesagt, hier, jeder von euch kriegt eins und wer in 2 Minuten mehr geschafft hat, der hat das Spiel gewonnen.
Boah, das ist fingermordend.
Das ist echt fies. Und das Lustige war, direkt danach haben wir Riesenjenga gespielt.
Was?
Riesenjenga. Jenga, sagt ihr was? Diese Holztürme aufeinander gestapelt? Ja,
wo man so rauszieht und dann versucht, dass er nicht umfällt.
Genau, aber da waren halt die Jenga-Steine waren halt so groß wie ein Fuß. Also vielleicht wie mein Fuß, nicht wie dein Fuß, Bob.
Ach so.
Der Turm war so groß wie dein Fuß und so ein Stein war so groß wie mein Fuß ungefähr. Ja.
Jetzt, wo mein Fuß was abbekommen hat, ist er noch größer.
Stimmt, der ist ja riesig jetzt. Also dein Fuß war so groß wie das Haus, wo wir gewohnt haben und naja, egal. solche Sachen haben wir dann halt hintereinander gemacht und das Lustige war halt, es ist total gut angehört, du weißt ja vorher nicht, was das für eine Gruppe ist, so ein paar Leute davon kennst du, ein paar weißt du, okay, die kannst du da reinquatschen, da machen die mit, aber ein paar weißt du halt überhaupt nicht, ob die überhaupt so Bock auf Spiele haben, vielleicht wollen die auch nur Bier trinken und haltet alle bitte die Fresse.
Hat funktioniert.
Hat funktioniert.
Ihr habt ja auch so Schwitz-Sachen gemacht, also irgendwie einer geht dann gegen den Lasertag spielen oder so, oder das...
Wir waren vorher Fußball-Golf spielen, aber das war noch da war noch kein Wettbewerb. Also es war natürlich ein Wettbewerb alle gegen alle, aber es war halt nicht so ein Wettbewerb einer gegen einen. Und wir haben am Schluss so ein Rennspiel gehabt, wo man sich so einen Wattebausch irgendwie so zwischen die Beine gehängt hat und dann den in eine Bierflasche eintauchen musste, dann ist der aufgequollen und dann trägst du die Bierflasche zurück. Das heißt, du bist da so ein bisschen am Hin- und Herrennen, aber es gab nicht so ein richtiges Schwitzspiel. Also nicht so was richtig Schlimmes. Weil da haben wir auch nichts Gutes gefunden und es hat auch ziemlich geregnet, weswegen wir dann auch froh waren, dass wir das nicht hatten. Ja. Bei der Wikipedia muss ich jetzt noch gerade erzählen, der Brooklyn Lamp war ja am Wochenende auf der Titelseite der deutschen Wikipedia.
Ja, das ist ein Ding.
Ja, ich sehe gerade, es gibt einen Löschantrag dafür.
Das ist irrelevant.
Beitrag Wikipedia, ist eigentlich irrelevant. Naja.
Wikipedia bereinigt sich mal wieder vom Wissen der Welt selber. Hm? Das macht sie öfter.
Das ist eigentlich ganz gut so. Ja, wenn es in 20 Jahren mal relevant ist, kann man ja vielleicht nochmal überlegen, ob man vielleicht doch, ja, egal.
Genau. Ja. Junggesellenabschied organisieren, Stefan fragen.
Ja, das wirklich, hilft. Wenn ihr da irgendwelche Themen braucht. Wir haben halt 11 Spiele gehabt, wir haben aber, glaube ich, 22 auf der Karte gehabt oder 20 und mussten dann streichen. Also wir sind gerade gut vorbereitet für alle möglichen Sachen.
Ja. Tja, sehr schön.
Genau.
Heute war ja der Messias auf der Bühne und hat das heilige Wort verkündet. Nein.
Dass also, du mal so religiös bist, das ist ja echt hier.
Heute war Apple Keynote. Da müssen wir noch kurz drüber sprechen, oder? Hast du es geschaut, Stefan?
Ich habe es geschaut, ja.
Und hat dein Stream gehalten?
Zum großen Teil, ja.
Oh, das ist natürlich ärgerlich. Meiner lief komplett flüssig durch. Bei welchem Provider bist du? Telekom, ne?
Telekom, ja.
Ja, okay. Ich bin bei Unity Media. Wenn unsere Hörer auch geschaut haben und bei euch der Stream flüssig lief oder geruckelt hat, könnt ihr ja mal euren Provider in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann man da ein Bild erkennen. wo es flüssig lief und wo nicht. Ja. Was gab es? Filmrelevant gab es auf jeden Fall das Apple TV, jetzt mit 4K und mit HDR. Kann man jetzt also quasi den Hobbit so angucken, wie er gedacht war.
Ja, und
das war HFR, ne? Aber HDR gab es doch auch schon im Kino. War es auch der Hobbit? Weiß ich nicht mehr.
Keine Ahnung. Amazon Prime ab Ende des Jahres.
Ja gut, aber dafür brauchst du das neue Gerät nicht. Ich glaube, das kannst du auch auf dem alten installieren.
Stimmt. Ja. Ja gut, aber trotzdem ist ja immerhin eine Film-News. Also Film, im weitesten Sinne filmrelevante News.
Ja, das freut mich auch sehr. Also ich, welches Apple TV hast denn du? Hast du das mit den Apps oder das ältere noch?
Ich hab noch das Zweier.
Okay.
Über kurz oder lang auf das ganz Neue, was wir heute vorgestellt haben, umswitchen, auch wenn es natürlich im Moment keinen Grund gibt, aber irgendwann wird man vielleicht auch mal einen 4K-Fernseher haben und das andere hier ins Arbeitszimmer stellen, wo nämlich auch noch ein Fernseher steht und der ist im Moment nur mit der PlayStation versorgt, dann kann er auch wenigstens das Apple TV bekommen. Dann kann er nämlich auch Fernsehen gucken.
Ja, weil dass die Amazon-App aufs Apple TV kommt, freut mich sehr, weil ich benutze die momentan auch tatsächlich meistens über die PlayStation. Und ich finde, die PlayStation ist dafür nicht wirklich optimal. Nee. Die macht dann immer das Blu-ray-Laufwerk noch an und föhnt da erstmal rum wie eine Ewigkeit und ist brüllend laut, bis sie sich dann irgendwann mal beruhigt, wenn der Film schon lange läuft.
Ja, die ist halt zum Spielen irgendwie. Die kann zwar ein bisschen mehr, aber eigentlich möchte man damit zocken, fertig.
Ja, das ist schon ganz geil, dass du diese ganzen Apps da auch drauf hast. Wenn du jetzt zum Beispiel kein Apple TV besitzt oder so, dann ist die PlayStation sehr viel besser als nix oder als, sagen wir mal, diese Smart-TV-Apps, die dann in dem Fernseher drin sind. Das kannst du ja alles vor die Wand hauen. Mhm. Insofern, ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass das auch toll ist, aber wenn man ein Apple TV hat und den zum Fernsehgucken sozusagen benutzt und da sein Netflix drauf hat und sein iTunes-Filme und dann eben die Amazon-Filme da auch haben kann, da hat man ja da noch diese ganzen Mediathek-Apps drauf von der ARD, ZDF und Arte und so weiter und so weiter. Und dann ist das einfach ein sehr viel runderes Paket und Amazon hat da immer gefehlt und jetzt kommt die Amazon-App endlich. Lang erwartet. Das finde ich eigentlich auch eine wirklich großartige News. Ja, und so ein Telefon muss ich auch bestellen, aber ich weiß immer noch nicht, welches.
Ich habe noch ein paar Freunde, meinen Cousin auch angeschrieben und habe immer nur geschrieben, X oder 8. Und alle so, X ist doch klar. Also, ja.
Ja, also, die Frage ist, ob wir alle vor Weihnachten eins in den Händen halten oder ob es so unfassbar ausverkauft sein wird. Die Gerüchteküche sagt ja, dass sie im Moment 10.000 Stück am Tag produzieren, was quasi nichts ist. Also das machen sie jetzt vielleicht schon seit, ja, lass es 80 Tage oder sowas sein, so 2,5 Monate vielleicht. Dann sind das 800.000 Stück. Die verdunsten in den ersten 1,8 Bestellsekunden. Also das kannst du, weiß ich nicht, wenn dieses Gerücht stimmt, dass sie so wenig davon Output haben, dann sind wir screwed, dann kriegen wir das Ding nicht vor Weihnachten.
Ja, naja, wir werden es erleben. Ich glaube aber, sonst müssen wir uns nicht detailliert mit dem Event befassen.
Nee, aber zumindest diese eine Film-News, dass das,
ja, genau.
die konnte man ja jetzt, glaube ich, hier ganz gut verwerten.
Ja, was schade ist, dass sie nichts nicht über Podcasts gesagt haben.
Das stimmt, aber eine Sache zu Filmen fällt mir noch ein, was ich auch ganz cool fand. Sie konvertieren Filme, die du bei iTunes gekauft hast, für die es in Zukunft 4K-Varianten geben wird. Also sie haben ja gesagt, alles, was so an Blockbuster-Kram und an 4K-Kram rauskommt, wirst du dann eben bei iTunes auch in 4K kaufen und leihen können.
Ja.
Interessanterweise zu den gleichen Preisen wie HD.
Das finde ich cool.
Das finde ich wirklich auch toll, weil da wurde ja auch schon gerumort, dass die Dinger dann irgendwie entsprechend deutlich teurer sein könnten. Ja,
das ist ja bei SD und HD bei Amazon zum Beispiel so.
Ist bei iTunes auch so. Ja, auch so.
Ja.
Und da eben zu sagen, okay, 4K kostet da nicht mehr, das hätte ich nicht erwartet, also war ich ein bisschen überrascht sogar. Und dann eben auch zu sagen, wenn du jetzt schon Filme gekauft hast, die es in 4K eigentlich auch gibt, beispielsweise jetzt irgendwelche modernen, also Filme, die noch nicht so wahnsinnig alt sind, die vielleicht in 4K vorliegen, aber es gab es halt bei iTunes nicht, dann konvertieren sie die rückwirkend in deinem Account und dann hast du da auch den 4K-Film. Was ich auch, das müssen sie ja nicht machen. Also ich meine, der Deal ist ja abgeschlossen, du wusstest ja, was du kaufst, du hast dein Geld bezahlt, könntest du dich ja jetzt nicht beschweren, wenn sie es nicht täten. Aber das, ich meine, deine DVDs sind ja damals nicht kostenfrei in Blu-rays konvertiert worden.
das wäre cool gewesen.
Nee, aber ich meine, das ist ja so in etwa ungefähr.
Ja, klar.
Ja, also das ist nice. Und ich habe da durchaus ein paar Filme. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel Spectre von dieser James Bond, den habe ich auf iTunes gekauft, ob es den in 4K gibt, ob der schon in 4K gedreht wurde, bin ich jetzt aktuell nicht informiert, aber das wäre zum Beispiel so ein Kandidat, wo ich jetzt mal gucken würde, ob das so ist, ja. Und da könnte das passieren. Und dann fände ich das ja irgendwie witzig. Ich habe auch noch keinen 4K-Fernseher, aber wie du schon sagst, das ist ja alles nur eine Frage der Zeit. Ich meine, hatte auch lange keinen HD-Fernseher. Irgendwann kommt diese Technik immer mal um die Ecke. Und wenn sich dann so Filme nachträglich konvertieren, sage ich danke.
Ja. Ja, ja, also ist schon ganz schön. Also find's echt gut. Ja, so viel zum Apple-Event.
Genau.
Ja.
Du wolltest noch was über die 500 verkünden.
Jetzt können wir was über die 500 verkünden. Ich muss noch mal ganz kurz rückfragen, wenn nicht, schneiden wir es gleich raus. Es geht bei euch allen, oder?
Ja.
Gut. Die Sneakpot 500 Live-Podcast-Aufnahme mit Getränken und wenn ihr wollt, könnt ihr alle gerne kommen, findet am 18. November, das ist ein Samstag und das ist genau ein Tag, nachdem der Sneakpot 10 Jahre alt geworden ist, in Frankfurt statt. Wer kommen möchte, schreibt uns bitte eine kurze Mail an info@sneakpot.de und erhält dann alle Details zu Adresse und Anreise und so weiter und so weiter. Ja, ist Frankfurt irgendwo, ist das Nordend? Nee, ist noch ein bisschen nördlicher als Nordend, gell?
Ja, ja, ist ein bisschen außerhalb.
Genau, ein bisschen außerhalb von Frankfurt, aber kann man immer noch gut mit der S und U erreichen.
Also Vorstadt, ja.
Ja, also nicht so weit wie Wiesbaden.
Nein.
Wir werden das eine ist oder Frankfurter andere Kernstadtgebiet, ist im Autobahnring.
Genau.
Ja. Ist im Car2Go-Bereich.
Es ist von absoluten City Center irgendwie in 10 Minuten per U-Bahn zu erreichen, also alles gut.
Genau. Wir werden das ein oder andere alkoholische Mischgetränk reichen und werden dort die 500 live aufnehmen und freuen uns, wenn ihr alle kommt. Also alle vielleicht nicht, wenn die Downloadzahlen stimmen, aber wenn einige von euch kommen.
Genau. Es kommen ja sowieso nicht alle. Also es kommen ja nie alle. Aber ja, also ihr, der Aufruf geht damit an euch, 18. November. Bitte save the date, sagt man, glaube ich.
Mhm, und genau.
Die Voranmeldung, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen, wer da plant zu kommen, bitte dann eben per E-Mail an uns.
Wenn ihr euch nicht voranmeldet, ja, also, wisst ihr nicht, also, wo ihr hinkommt.
Ich meine, ganz so ist es auch nicht. Ne? Wir haben, wie immer bei den Pinke Bar Partys und so, haben wir eine Gästeliste und die ist auch irgendwann voll. Also es ist nicht so, dass ihr uns mal so informieren sollt, ob ihr vielleicht kommen wollt, sondern ihr schreibt uns und wir sagen, ja, wir haben Platz für euch. So läuft das.
So genau. Läuft das. Ah, da war ich jetzt natürlich zu
Wenn generös. Vorher schon 30 Hörer vor euch waren,
dann ist Pech.
Genau, irgendwann ist die Bude voll. Aber
genau, und soll ja noch irgendwie gemütlich sein und eigentlich wollen wir an dem Abend mit euch ein bisschen plaudern, wir wollen natürlich eine Sendung aufnehmen, wir wollen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zurückblicken auf 10 Jahre Sneakpot, was da so alles passiert ist in der Zeit und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns vielleicht auch einfach nur eine Frage schicken wollt, wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt für die 500 oder sonst irgendwas, da freuen wir uns natürlich auch sehr gerne, das spielen wir dann an dem Abend auch ein. Schickt uns das einfach an info@sneakpot.de oder wenn ihr sonst irgendwie Adressen von uns habt oder mal mit uns geredet habt oder keine Ahnung, ihr trefft uns und gebt uns einen USB-Stick, wie auch immer. Schickt uns das, lasst uns zukommen und wir freuen uns natürlich total, euch zu sehen. Also ich habe echt richtig Bock, die Hörer euch, die uns jetzt gerade zuhören und uns vielleicht ein Foto schicken von dem, was sie gerade sehen, WizWip, und euch mal alle zu treffen und zu sehen und mit euch zu reden und vielleicht einen kleinen Schnaps mit euch zu trinken oder ein Getränk für euch zu machen. Das wird stressig für uns, Bob, oder? Da müssen wir gleichzeitig, wie bei der Pinken Bar, sind wir ja Musiker und Drinks Wrangler. Ja,
Musiker sind wir nicht, aber wir sind sozusagen der
Main Act des
Abends. Der Main Act des Abends und dann noch die Barcrew. Das könnte ein bisschen Arbeit werden, ja.
Ja.
Wie ich mich ausschließen.
Kriegen wir noch Musik? Ah, das müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch nur eine CD auf. Eine Schallplatte. Können wir eine Schallplatte
Wir werden aufnehmen? Auf sneakpot.de, der Seite, auf die ich immer am Ende der Sendung hinweise, natürlich auch noch so einen Sticky-Post machen, wo wir das alles nochmal zusammenschreiben. Wer das jetzt in der Kürze der Zeit im Auto oder in der U-Bahn nicht alles hat mitnotieren können, das könnt ihr auf sneakpot.de dann alles nochmal nachlesen. Und da ist natürlich auch der Platz für die Kommentare zu dieser Sendung, wo ihr sagen könnt, über welchen Provider euer Stream nicht geruckelt hat und euch natürlich auch mit uns über die zahlreichen Filme, die wir in dieser Sendung besprochen haben, auseinandersetzen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
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 So ein bisschen verzögert.
Huch, Claudia hat schon geschlafen.
Nein, ich habe gewartet, ob noch was kommt.
Ach so. Oder wolltest du noch was sagen?
Nö. Das war's.